Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast-Format von Wachs und Gäste. Bei Nachgehakt treffe ich Menschen erneut, die bereits bei mir zu Gast waren. Gemeinsam widmen wir uns hier einem Thema, in das wir tiefer eintauchen möchten. Eines, das nach unserem ersten Gespräch einfach mehr Raum verdient. Mein heutiger Gast bei Nachgehakt ist Dr. Peter Forster. In seiner Position als Israel-Experte, Nahost-Spezialist, herausragender Beobachter und Analyst möchte ich mit ihm über das heiße Thema Israel, Iran, die USA und die Geschehnisse im Nahen Osten sprechen. Lieber Peter, ein herzliches Willkommen und es ist ganz wunderbar, dich wieder und erneut hier bei mir zu haben.
Danke, liebe Cosima. Danke herzlich für deine Einladung. Unsere erste Begegnung an diesem Tisch bleibt mir in bester Erinnerung und ich freue mich auf unsere zweite Sendung.
Schön. Peter, 2 Tage, nachdem wir unseren gemeinsamen Podcast bei Wachs und Gäste aufgenommen haben, initiierten Israel und die Vereinigten Staaten militärische Angriffe auf den Iran. Das war am 28. Februar 2026. Diese Initiative war und ist nach wie vor umstritten. Heute ist der 6. Juli 2026. Wo stehen wir aktuell? Lass uns doch hier bei Israel beginnen, Peter.
Liebe Cosima, du sagst zu Recht, der Kriegsbeginn am 28. Februar dieses Jahres war und ist umstritten. Zuerst, was nicht stimmt, es stimmt so nicht, dass der israelische Premier Netanyahu den amerikanischen Präsidenten Trump zu diesem Krieg gedrängt hat. Er war im Februar im Interesse beider Angreifer, weil in Israel die Furcht vor einem zweiten Holocaust stark verbreitet ist. Diese Furcht würde verschärft, wenn Iran die Atombombe besäße. Mhm. Das war Israels Interesse. Bei Trump weiß man nie so genau. Ein Irrläufer, ein höchst unberechenbarer Mann auf dem mächtigsten Posten der Welt. Also haben sie angegriffen mit 3 Zielen. Zerstörung des iranischen Atompotenzials, Zerschlagung der iranischen Raketenmacht und hoffentlich Sturz des Unrechtregimes in Teheran. Und Trump hat nun seine Zwischenwahlen in den USA, hat Angst vor dieser Wahl, die er verlieren könnte, und bricht nun den Krieg ab, ohne dass eines der 3 Ziele erreicht ist, sehr zum Leidwesen von Israel. Mhm.
Iran hat ja immer angekündigt und zu jedem Zeitpunkt, dass wenn man ihren Staat angreift, sie auch die anderen Golfstaaten in militärische Angriffe mit einbeziehen. Ebenso, dass sie die Straße von Hormuz schließen werden. Und ich empfand, dass die Überraschung dann doch groß war, als es plötzlich Raketen über Dubai gab.
Diese Überraschung teile ich mit dir. Dubai hat in den letzten 20, 30 Jahren Beirut ersetzt. Beirut war bis zum Bürgerkrieg nicht nur die Hauptstadt von Libanon, sondern wirtschaftlich, auch politisch die Kapitale des arabischen Nahen Ostens. Hat sich nie vom Bürgerkrieg erholt und Dubai hat es wirklich vermocht, Beirut den Rang abzulaufen. Auch mit der Etikette ein sicherer Hort. Umso größer die Überraschung. Mhm.
Du hast es eben gesagt, die USA hat keines der Ziele erreicht, Peter.
Das wiegt sehr schwer für Israel, weil 2025 Israel allein begonnen hat, das iranische Atompotenzial zu zerschlagen, brauchte dann die amerikanische Hilfe zur Zerstörung der beiden tief verbunkerten Anlagen von Natanz und Fordo. Die USA leisteten von Missouri aus mit ihren schweren Bombern und ihren überschweren Bomben diese Hilfe. Aber Trump hat dann sozusagen als Lohn den Krieg viel zu früh abgebrochen und Israel mitgerissen. Hm. Das wurzelt jetzt tief bei den Israelis und sie wollen nicht noch einmal 2025 erleben mit den USA. Ihr Premier Netanyahu, der Verteidigungsminister Katz und vor allem der Armeechef Zamir lassen keinen Zweifel offen, dass sie erstens nach wie vor gerüstet sind, die Zerschlagung der iranischen Nuklearrüstung zu bewerkstelligen und zweitens, dass sie nicht bereit sind, an ihrer Nordfront den Krieg gegen die Hezbollah einzustellen. Die Hezbollah ist nichts anderes als ein Vasall des iranischen Regimes.
Und hätte denn deiner Meinung nach die USA gar nicht erst diesen Krieg anzetteln dürfen oder war es aufgrund der atomaren Gegebenheiten des Iran notwendig?
Schau dir die Landkarte an. Die USA haben das einmalige Privileg als Weltmacht, dass sie auf beiden Seiten vom Pazifik und vom Atlantik hervorragend geschützt sind. Die ballistischen Raketen von Iran reichen weit, aber aus dem Raum Teheran nicht bis New York oder Washington. Damit habe ich die USA-Frage eigentlich beantwortet. In den USA herrscht keine Furcht vor der iranischen Atombombe. Ja. Aber Israel wurde ja in beiden Kriegen jetzt, 25 und 26, von ballistischen Raketen getroffen. Die einzigen Todesopfer waren Zivilpersonen. Ihre Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht, willkürlich. Gegen das Kriegsvölkerrecht jagen die Iraner und die Houthis einfach ihre ballistischen Raketen in die Agglomeration Tel Aviv, für die sie nicht verfehlen können. Da sitzt der Stachel tief, auch eben wegen der Furcht vor einem zweiten Holocaust. Die Atombombe auf Tel Aviv und Haifa würde den Staat Israel auslöschen.
Ja. Spätestens Ende Oktober muss ja die 26. Knesset gewählt sein, das heißt Netanjahu steht im Wahlkampf. Wie glaubst du, geht es da weiter? Wie sind da die Fäden gesponnen? Was wird da passieren, deiner Meinung nach, bis dahin?
Als ich am 7. Oktober 1973, am zweiten Tag des Yom Kippur-Kriegs, als blutjunger NZZ-Korrespondent erstmals nach Israel und in den Nahen Osten kam, riet mir früh ein kluger amerikanischer Kollege: Niemand ist Prophet im Orient. Das habe ich beherzigt. Prognosen für die israelische Wahl im Oktober, jetzt am 6. Juli, sind schwierig. Netanjahu hat eine schwierige Wahl vor sich. Seine extrem ultra-rechts-national-orthodoxe Koalition ist aus innenpolitischen Gründen am Zerbrechen. Der Krieg hat seine Stellung bis zum Tag, als Trump die sogenannte Feuerpause verkündete, geholfen. Jetzt aber hängt Netanjahus politisches Schicksal direkt vom Kriegsgeschehen ab. Sollte sich, was ich nicht annehme, in Israel die Meinung verbreiten, der Krieg ist vorbei, die Atombombengefahr besteht weiter, dann wäre Netanjahu erledigt. Die Opposition wetzt die Messer. Die beiden Kurzzeitpremiers Bennett und Lapid haben sich zusammengefunden. Der eigentliche Joker aber ist der Ex-General Eisenkot, Ex-Armeechef, der unerhört populär ist bei den sephardischen, aus dem Orient stammenden Juden. Es kommt jetzt sehr darauf an, ob er sich Bennett und Lapid anschließt oder ob er die eigene Karte spielt. Aber die Opposition ist nicht zu unterschätzen.
Am 18. Juni haben die USA und der Iran ja das Memorandum unterzeichnet. Also diese Absichtserklärung, die erstmal ein Ende der Kampfhandlungen und dann eine 60-tägige Periode für Verhandlungen über das Ende des Krieges vorsieht. Das ist gute 2 Wochen her jetzt. Inwieweit gibt es hierzu neue Erkenntnisse, Peter?
Auch schwierig, weil namentlich den iranischen Verlautbarungen nicht zu trauen ist. Aber es sei gesagt, auch der Herr im Weißen Haus neigt zu Übertreibungen. Und vor allem, das ist verheerend, neigt er auch zu Zuckerbrot und Peitsche. Also eine verwirrliche Situation, die nicht besser wurde auf dem Innerschweizer Bürgerstock, als sie sich erstmals im gleichen Hotel zusammenfanden, leibhaftig, aber nicht im gleichen Raum. Die Schweizer Diplomatie hat dazwischen vermittelt. Das Memorandum selber ist meines Erachtens nicht das Papier wert, auf das es gedruckt ist. Ich bin gerne bereit, dir zwei, drei Gründe darzulegen. Das ist nötig zum Verständnis der verworrenen Lage. Der erste Grund betrifft uns alle, die Straße von Hormus. Ein Nadelöhr, ein Flaschenhals der Weltwirtschaft sondergleichen. Mehr als ein Fünftel Erdöl und Erdgas passierte bis zum 28. Februar die Straße, das Engnis von Hormus, ungehindert. Beiden Richtungen. Die Iraner liegen militärisch fast da nieder, sieht man von Atom- und Raketen ab. Aber die Iraner sind weitgehend wehrlos, konservativ gesprochen, haben aber die Straße von Hormuz sozusagen als ihre letzte Waffe, ihre letzte Patrone entdeckt. Und sie fügen mit Blockaden der Weltwirtschaft enormen Schaden zu, Stichwort Lieferengpässe, Knappheit an Benzin, Benzinpreis und so weiter. Wenn der Krieg einmal zu Ende ist, wollen die Iraner die Straße auf beiden Ufern beherrschen, obwohl ein Ufer zu Oman gehört. Und das Sultanat Oman ist nicht mit Iran verbündet, sondern weit eher mit den Emiraten, mit Bahrain, mit Kuwait, mit den anderen Erdölstaaten. Und die und die USA sind nicht bereit, die Herrschaft über die Straße von Hormuz den Iranern zu überlassen. Schlimmer noch, die Iraner planen eine Maut. In beiden Richtungen jedes Schiff, ob es dem iranischen oder dem omanischen Ufer entlangfährt, ist egal. Jedes Schiff soll eine schwere Maut pro Passage bezahlen. Auch da Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und da muss man die USA unterstützen, die das um jeden Preis verhindern wollen. Und da bin ich ganz klar der Meinung, das Memorandum ist das Papier nicht wert. Zweiter Grund, Atom. Die USA verlangen, dass die 441 Kilogramm angereicherten Urans vernichtet werden. Daraus kann man 10, 12 Atombomben machen. Iran sträubt sich dagegen. Die USA verlangen ehrliche, ungehinderte Inspektionen auch der sogenannten zivilen Atomrüstung von Teheran. Auch da ist überhaupt keine Einigung erzielt. Memorandum, das Papier nicht wert. Und drittens, das Memorandum schreibt auch Israel vor, an der Nordfront den Krieg um die Entwaffnung der Hezbollah einzustellen. Und ein Memorandum bei drei Kriegsparteien, erstellt nur von zwei Parteien, und der dritte bleibt außen vor, ist nichts wert. Und Israel hat ganz klar signalisiert, solange die Hezbollah die Bevölkerung von Nordisrael, von Galiläa bedroht, solange gibt Israel an der Nordfront keine Ruhe. Nur die drei Hauptgründe gegen das Memorandum. Ich bin da sehr skeptisch.
Wenn man das hört, Peter, was da jetzt vor 4,5 Monaten circa begann, und ja zu keinem Ergebnis geführt hat und deine Ausführungen hört, wie verwoben das ist, drei Parteien, zwei verhandeln, eine nicht, unterschiedliche Interessen, wie soll das denn weitergehen?
Liebe Cosima, das ist die 100.000-Dollar-Frage im amerikanischen Quiz. Weißt du, ich könnte jetzt den Schurken spielen und das Blaue vom Himmel versprechen. Natürlich wäre Frieden für den ganzen Orient ein unerhörter Segen nach mehr als einem halben oder vielleicht sogar ganzen Jahrhundert Krieg und Krieg und Krieg. Ich bin der bitteren Ansicht, solange in Teheran ein Verbrecherregime regiert, das die eigene Bevölkerung zu Tausenden mit Maschinengewehren auf der Straße ermordet, so lange kehrt nicht Frieden ein. Und die Aussichten auf den sogenannten Sturz des Regimes, die sind nicht besser geworden durch den Krieg. Man hat im ersten, jetzt im zweiten Irankrieg jeweils die gesamte Elite gleich zu Beginn umgebracht. Aber das ist wie bei einer Hydra. Die Köpfe wachsen nach und die sind, gelinde gesagt, nicht besser geworden. Wie geht es weiter? Israel wird wehrhaft bleiben, hat für seinen Teil bis zu Trumps Fehler militärisch hervorragend abgeschnitten. Kein Pilot wurde abgeschossen. Kein Flieger musste geborgen werden. Sie brachten alle ihre teuren und modernen Jets unversehrt zurück über Tausende von Kilometern hinweg. Sie haben die Hamas militärisch besiegt, die Hezbollah stark geschwächt und wehren auch die Houthi-Raketen ab. Also Israel hat ein Interesse, dass die Kampfhandlungen nicht ganz erlöschen. Ja. Trump schielt auf seine Zwischenwahlen. Da wird nicht der Präsident gewählt, sondern ein großer Teil des Parlaments. Und traditionell verliert die Partei des amtierenden Präsidenten die Zwischenwahlen. Mhm. Das ist Tradition. Mhm. Und seine Mehrheit in der Großen Kammer im Repräsentantenhaus mit 435 Mitgliedern, die ist mit 8 Sitzen prekär. Und es könnte sein, dass er diese Mehrheit verliert. Und dann erleben wir in den USA 2 Jahre der Blockade. Dann werden die Demokraten diesen Willkürherrscher im Repräsentantenhaus blockieren. Das ist die Situation. USA, Iran, habe ich gesagt, ich habe leider im Moment keine große Hoffnung auf den Sturz. Das übrigens auch, geschätzte Cosima, es fehlt eine Figur wie 1979 bei der Khomeini-Revolution mit dem charismatischen geistlichen Ayatollah Khomeini, der aus Paris zurückgekehrt ist, den Schah gestürzt hat innerhalb weniger Tage und das Unrechtregime errichtet hat, das jetzt 47 Jahre dauert. Ich würde dir gerne andere Aussichten versprechen, aber nur Scharlatane die in der iranischen Steinwüste das Gras wachsen hören, nur Scharlatane wissen, wie das endet. Die Hoffnung auf Frieden habe ich nicht aufgegeben. Was könnte Israel seinen Nachbarn und dem Orient alles geben? Die Bewässerung. Hm. Sie haben die geniale Tropfenbewässerung erfunden. Die Medizin. Alle reichen Jordanier gehen in Jerusalem in das großartige Hadassah-Spital, wo unser erster Sohn geboren ist. Dann Tourismus, die Joint Ventures, die man mit Israel, Jerusalem, Jordanien, Petra, Damaskus, Krak de Chevalier, Palmyra und so weiter aufziehen könnte. Dann die ganze Wissenschaft, Hightech. Israel ist nach den USA und Taiwan die dritte Hightech-Nation der Welt. Wenn ich daran denke, was könnte Israel geben und was würde Israel empfangen? Nach fast 80 Jahren endlich Frieden. Mhm. Nicht mehr 40-50% des staatlichen Budgets für Sicherheit, für Armee, für Polizei, für Grenzschutz, für Geheimdienste und so weiter. Die Hoffnung gebe ich nicht auf, aber ein Scharlatan will ich auch nicht sein und das prophezeien. Mhm.
Du hast von diesen klugen Köpfen der Vergangenheit gerade gesprochen, die es brauchen würde, um zu einer eventuellen Lösung zu kommen. Ist denn überhaupt so jemand in Sicht?
Liebe Cosima, so hart es tönt, die EU und Europa ist kein Player auf diesem Spielfeld. Die Blicke richten sich nach Washington, auf die USA. Mit Trump, der in 2 Jahren zu Ende sein wird als Präsident, habe ich keine große Hoffnung. Vorgänger von ihm, Obama, hat es versucht. Er war aber zu gutgläubig und er wurde grob hintergangen von einzelnen arabischen Diktaturen. Bush Vater war ein großartiger Außen- und Militärpolitiker, hat den ersten Irakkrieg gewonnen. Er hatte eine Amtszeit, hat dann die eigene Wirtschaft, die nicht so gut lief, unterschätzt. Sein Rivale Clinton hat ihm im Wahlkampf zugerufen: It's the economy, stupid. Es geht doch um die Wirtschaft, du Dummkopf. Und ist abgewählt worden. Ihm hätte ich es in einer zweiten Amtszeit zugetraut, dass er im Orient mindestens einen Schritt weitergekommen wäre. Und dann war noch ein kluger Kopf, Henry Kissinger, ein deutscher Jude aus Nürnberg, geflohen vor Hitler. Er hat zu Recht gesagt, Israel hat keine Außenpolitik. Die Außenpolitik von Israel ist nur der Ausfluss seiner Innenpolitik. Und er hat nach dem Yom Kippur-Krieg zwischen Ägypten und Israel und zwischen Syrien und Israel mindestens Waffenstillstandsabkommen und Entflechtungen hingekriegt in einer schwierigen Pendeldiplomatie. Er ist unzählige Male zwischen Damaskus und Jerusalem hin und her geflogen. Aber sonst sind die USA ja doch auch sehr auf ihre Wirtschafts- und Innenpolitik ausgerichtet. In Israel ist Netanjahu auf eine Art verbraucht. es gäbe die Ex-Generale Gantz und eben Eisenkot, die Hoffnungsträger sind. Iran muss ich mich nicht wiederholen. Es fehlen da die Figuren. Der Sohn vom Schah, ein Playboy in Paris, ist es meines Erachtens nicht. Du, wieder keine rosigen Aussichten im Moment, aber es muss eines Tages Frieden werden für aber hunderte Millionen von Menschen in dieser Region. Ich würde es auch den Golfstaaten gönnen, Kuwait, Bahrain, auch Katar, ein schwieriger Kunde, aber die Emirate, Dubai, Abu Dhabi, Oman, das Vorbild eines guten arabischen Staates. Ich weiß es nicht.
Wenn man das hört und deinen Ausführungen folgt, also ist es wirklich realistisch, dass der Iran jemals oder in naher Zukunft seine atomaren Intentionen ad acta legt? Ich meine, was ist denn passiert bis dato, was sie dazu hätte veranlassen können sollen? Im Grunde genommen doch nein, oder?
Ja, siehst du, wir müssen noch von den Geheimdiensten reden. Geheimdienste spielen im verschwörerischen Orient eine Schlüsselrolle. Die Israelis haben den besten Auslandgeheimdienst, sagt man der Welt, den Mossad. Die sind überall stark, wo 1948 die Juden nicht vertrieben wurden. In Bagdad waren sie schwach, aber im Iran haben der Schah und jene Machthaber die Juden nicht vertrieben. Also hat der Mossad Teheran und Iran und auch die Atomrüstung vollkommen durchsetzt. Das hat ihm ja auch erlaubt, der Luftwaffe die beiden Operationen zu erlauben, in denen sie jeweils in 2 Minuten die iranische Führung enthauptet haben, 2 Minuten, damit sich die nicht warnen konnten. Geniale Operationen. Ergebnis offen, es ist nicht besser geworden. Dieser Mossad hat nach dem ersten Krieg gesagt, die Atomrüstung ist 5 Jahre zurückgeworfen. Der Mossad kann sich keine Fehlprognose erlauben. Israel ist die einzige Demokratie und eine volatile, explosive Demokratie. Und wenn da der Mossad etwas Falsches sagt, dann kostet das die Chefs virtuell den Kopf. Jetzt warten wir auf die Einschätzung, die wird nicht gemacht, weil nach israelischer Lesart der Krieg nicht zu Ende ist. Ganz bitter sind die 441 Kilogramm hoch angereicherten Urans. Da kann meine Antwort nur militärisch sein. Wenn es den amerikanischen Bombern 2025 mit ihren superschweren Bomben gelungen ist, Natanz und Fordow auszuschalten, was der Mossad offenbar annimmt, dann könnte Israel womöglich allein das Werk vollenden. Aber es ist immer nur der Anfang vom Ende, weil Iran so weitläufig ist, so viele Gebirge hat, so unterirdisch arbeiten kann, dass man nie weiß, was da geschieht. Auch da wieder eine realistische Antwort. Wir müssen sehen, was in den nächsten Monaten Israel unternimmt. Und wir müssen auch ein Auge haben auf die israelische Nordfront. mit der Hezbollah, weil die wird allein von Iran alimentiert mit Offizieren, mit Waffen und mit Munition. Hm. Und man hat ja gehofft, dass die syrische Revolution vom 8. Dezember 24 den syrischen Pfad zwischen Iran und der Hezbollah unterbindet. Das ist eingetreten, weil al-Sharaa ist ein Feind von Iran, der neue Herrscher in Damaskus. Aber auf verschlungenen Pfaden gelingt es Iran immer wieder, die Schmuggeldienste aufrecht zu erhalten. Das ist ein Nebenaspekt, aber nicht ganz zu unterschätzen.
Du sagtest es eben auch, bei den Midterms ist es so, dass die immer schlecht ausgehen, diese Wahlen für den amtierenden Präsidenten, und dann zwei Jahre nochmal folgen, die von Blockaden gekennzeichnet sind. Ist es denn denkbar, weil bei Trump ist ja irgendwie so alles denkbar, dass er auch mit irgendwelchen Dekreten arbeiten wird, wo er einfach per Dekret als Handlungsinstrument Dinge bestimmt, außer Kraft setzt, um da das zu machen, was ihm gerade so in den Sinn kommt?
Weißt du, nach 250 Jahren doch sehr erfolgreicher Demokratie habe ich in den Grundzügen mein Vertrauen in dieses großartige Land nicht verloren. Die Verfassung von 1776, die jetzt vor zwei Tagen groß abgefeiert wurde vom großspurigen Trump, diese Verfassung ist ein großartiges Werk. Die Checks and Balances, also der Ausgleich der Staatsgewalten, wurde von George Washington, von Jefferson und den Gründervätern unglaublich gut erfasst, mitten im Krieg gegen den englischen König, unter prekärsten Bedingungen in Philadelphia. Aber dieses System von einem zugegebenermaßen starken Präsidenten, der auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, zum Beispiel, mit einem Zweikammernparlament und mit einem starken, obersten, neunköpfigen, unabhängigen Gericht, funktioniert trotz allem Schindluder, den Präsidenten getrieben haben. Und das Zweikammersystem, das die Schweiz ja kopiert hat, um Deutschland so etwa in den Grundzügen mit dem Bundesrat, das Zweikammersystem ist hervorragend. Der Senat bildet die 50 Staaten ab. Jeder einzelne Senator ist ein mächtiger Mann. Es gibt 100 Stimmen, jetzt ist es 53 zu 47. Da spielt jeder eine große Rolle. Repräsentantenhaus bildet die Größe der Bundesstaaten ab. Und natürlich wird Trump jeden Trick, jedes Hintertürchen benutzen, wenn es so weit kommt, dass er eine Kammer verliert. Aber die Demokraten im Repräsentantenhaus, die sind nicht von Pappe, auch wenn es den Demokraten nach der krachenden Niederlage von Kamala Harris nicht gut geht. Aber die werden ihm nicht alles durchgehen lassen. Mhm. Und das oberste Gericht, das wird ernannt vom Präsidenten. Mhm. Und die republikanischen Präsidenten Bush-Vater, Bush-Sohn und zweimal jetzt Trump haben für eine 6-3 Mehrheit republikanisch gesinnter Richter gesorgt, aber die haben ihre richterliche Ehre. Und die haben nun mehrmals schon, jetzt schon, den Präsidenten und den beiden republikanischen Kammern des Kongresses Einhalt geboten. Auch das kann wieder funktionieren. Aber du hast recht, er wird Schliche finden, wo er trotzdem durchregieren kann. Leider vielleicht gerade in der Außenpolitik. Leider womöglich in der Außenpolitik. Wir werden sehen. Chi vivrà verrà. Wer lebt, wird sehen.
Das heißt ja, Israel ist erstmal weiter auf sich alleine gestellt. Braucht Israel tatsächlich die USA? Und wenn, in welcher Form? Weil ich glaube, das, was jetzt bis dato passiert ist, korrigier mich, aber hat Ihnen das geholfen in irgendeiner Art und Weise?
Ich korrigiere dich in einer Nuance. Mhm. Auf sich allein gestellt, ja und nein. Ich hole etwas aus. Meine Frau und ich waren Jahre, ja fast Jahrzehnte lang, eingeladen im Borolac in Zürich bei der Generalversammlung der Freunde des Weizmann-Institutes. Das ist in den Naturwissenschaften eine der fünf bedeutendsten Einrichtungen der Welt, mit der ETH, mit dem Max-Planck-Institut, mit dem MIT und Harvard in den USA. In diesem Saal, da waren Genfer, Basler, Zürcher, Düsseldorfer, von mir aus auch Wiener, Salzburger, Leute aus Lyon oder aus Paris, aus Mailand. Ich glaube, wir waren die einzigen Heiden, also Nichtjuden. Du hättest diesen Reichtum sehen sollen und vor allem, du hättest den Einfluss dieser Menschen in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in Österreich, in der Schweiz sehen sollen. Und das übertrage ich nun auf die amerikanische Ostküste. Du kannst nicht ein erfolgreicher Präsident sein in den USA, ohne die Ostküste, die oben mit Boston beginnt und die endet im steinreichen Florida, New York, New Jersey, dann auch die Südstaaten, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Delaware, wo Biden herkommt, der Demokrat. Da ist eine Kraft vorhanden, eine Lobby, die ich zu den stärksten der Welt gehöre. Wirtschaftlich, politisch, auch kulturell. Geh in Tel Aviv oder in Jerusalem in eine Universität. Jedes zweite Gebäude ist angeschrieben, gesponsert vom Ehepaar George und Mary Smith, wo steinreiche Unternehmer unendlich viel Geld nach Israel tragen. Es gibt noch 14 Millionen Juden auf der Welt und genau die Hälfte, 7 Millionen, wohnen in Israel und die profitieren enorm. Das ist also eine stille Kraft, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Und ich gehe so weit zu sagen, dass sicher an der Ostküste, aber auch in Kalifornien, wo wir Hollywood haben und Los Angeles und die ganze Filmbranche, haben die Juden mit ihrer Lobby einen sehr großen Einfluss. Mhm. Das bleibt zu sagen. Und auch das Weizmann-Institut, Rasen, soweit das Auge reicht, wunderbar bewässert jetzt im Hochsommer, wo die Sonne gerade oben steht, 45 Grad im Schatten, eines der besten wissenschaftlichen Institute der Welt, die großen Universitäten in Haifa, Tel Aviv, Beersheba, Jerusalem, die Spitäler, die Kultur. Wenn ich an all das denke, dann glaube ich, dass das Wunder Israel, lange umgeben von mehr als 100 Millionen Feinden mit 7 Millionen Staatsvolk, immer noch bedroht von Iran, Israel wird überleben. Da bin ich ganz sicher. Jetzt bin ich etwas parteiisch geworden, aber ich bin am 7. Oktober als einziger Heide und als einziger nicht-israelischer Offizier mit dem ersten El Al-Flugzeug von Zürich nachts um 20 Uhr mit den Soldaten in den Yom Kippur-Krieg geflogen. Beim Überfliegen der Küstenlinie bei Tel Aviv haben sie die Chatikva gesungen. Chatikva, die Hoffnung, die Nationalhymne. Es ist mir tief ins Herzen gegangen, weil ich wusste, dass ein Drittel dieser Passagiere die erste Kriegswoche nicht überleben würden. Aber dieser Staat ist wehrhaft, ist tüchtig, hat Freunde in der ganzen Welt und er wird es schaffen.
Lieber Peter, ich danke dir sehr für deine brillanten Analysen zur Situation im Nahen Osten. Bitte nimm uns in deinem regelmäßig erscheinenden E-Mail-Newsletter auch weiterhin mit auf politische Zusammenhänge, die Mechanismen der Weltpolitik und deinen einzigartigen und kostbaren Blick auf das Geschehen in dieser Region. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns vielleicht in 3 Wochen zur nächsten Nachgehakt-Folge schon wiedersehen, Peter, weil die Ereignisse sich überschlagen oder ob vielleicht doch etwas mehr Zeit vergeht. Hab herzlichen Dank.
Liebe Cosima, ich habe zu danken. Es ist für mich auch in der Bibliothek meines verstorbenen Freundes Dr. Franz Höxle ein Erlebnis, hier zu sein. Ich freue mich, mit dir wieder über das schwierige Thema zu reden. Es tut mir weh im Herzen, dass ich von meiner Herkunft und Erziehung her aus dem ländlichen Thurgau ein Realist bin, Pragmatiker, dass ich nicht das Blaue vom Himmel versprechen konnte. Aber wie gesagt, die Hoffnung bleibt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich Sie auf meinen Newsletter aufnehmen soll, dann schreiben Sie mir ein Mail. Und das ist ganz einfach. forster.salenstein@gmail.com und dann habe ich ja Ihre Mailadresse oder schreiben Sie mir Ihre Mailadresse noch und dann nehme ich Sie gern auf den Verteiler. Es ist unentgeltlich. Ich tue das letztlich eigentlich für die gerechte Sache des Staates Israel. Wenn Sie komplett pro Palästina sind, nehme ich Sie auch auf den Verteiler. Sie können mir dann auch kritische Mails schreiben. Auch das ist Ihnen unbenommen. Aber in einer Medienwelt, die nicht mehr für Israel ist, versuche ich einen kleinen, bescheidenen Gegenpol zu bilden. Damit, liebe Cosima, denke ich, können wir schließen.
Ein Dank auch an alle, die meinen Podcast Wachs und Gäste hören. weiterempfehlen und teilen. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Thank you.